Ihr hört Stromnetzdialog, den Podcast zur Energiewende und zum Stromnetzausbau in Deutschland. Stromnetzdialog ist eine Produktion des Bürgerdialog Stromnetz. Der Bürgerdialog Stromnetz ist eine Initiative, deren Aufgabe es ist, euch mit Informationen rund um die Themen Energiewende und Stromnetzausbau in Deutschland zu versorgen.
Hallo, ich bin Julia, regionale Ansprechpartnerin des Bürgerdialog Stromnetz für Schleswig-Holstein und Niedersachsen und zurück mit unserer zweiten Folge des Podcasts Stromnetzdialog. Ich bin natürlich nicht alleine und habe heute die Unterstützung von meinem Kollegen Niklas. Hi Niklas, schön, dass du da bist.
Hi Julia, danke für die Möglichkeit. Ich sitze gerade hier in meinem Büro in Düsseldorf. Als regionaler Ansprechpartner bin ich für die Region Nordrhein-Westfalen zuständig und beantworte hier alle Fragen zur Modernisierung und zum Ausbau des Stromnetzes sowie auch zur Energiewende. Auch ich begrüße euch heute zur zweiten Folge von Stromnetzdialog. In der vergangenen ersten Folge konnten wir ja bereits mit Tobias Goldschmidt, Staatssekretär im Energiewendeministerium in Schleswig-Holstein, über den Stromnetzausbau sprechen. Hört euch gerne auch nochmal diese Folge an. Heute wird es um ein weiteres Thema gehen, welches Bürgerinnen und Bürger häufig an uns herantragen. Und zwar darum, wie dezentral kann Deutschland seine Energieversorgung umstellen und wie viel Stromnetzausbau braucht es dafür eigentlich?
Genau, wir haben nämlich in unseren Gesprächen im Zuge des Bürgerdialogs Stromnetz häufig Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zum Thema dezentrale Energieversorgung und zentrale Versorgung. Und genau diese Themen wollen wir heute näher diskutieren, weil sich eben wirklich viele Bürgerinnen und Bürger fragen, welchen Einfluss dezentrale Energieversorgungsanlagen, also wie kleine Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Hausdach, denn auf die Versorgungssicherheit bzw. auch auf die Auslastung des Stromnetzes haben. Außerdem stellen sich auch viele Bürgerinnen und Bürger die Frage, ob sich nicht jede Gemeinde vor Ort beispielsweise durch ausreichend Photovoltaikanlagen selbst versorgen könnte und so dann eben auch den Stromnetzausbau verringern bzw. sogar ganz auf den Stromnetzausbau verzichtet werden könnte.
Genau. Deswegen wollen wir in dieser Folge genauer über dezentrale Erzeugungsansätze sprechen und klären, was es eigentlich damit auf sich hat. Das machen wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben da einen Gast eingeladen, und zwar Frau Dr. Berit Erlach von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Aber bevor wir mit Frau Dr. Erlach sprechen, kommen wir vorab noch zu einigen wichtigen Zahlen, Daten und Fakten. Denn in jeder Folge von Stromnetzdialog stellen wir euch unsere Zahl des Monats vor. Heute ist das die Zahl 2 Millionen.
Okay, und warum genau 2 Millionen?
Naja, das liegt daran, knapp 2 Millionen Photovoltaikanlagen, kurz PV-Anlagen genannt, wurden bis Ende 2020 in Deutschland installiert. Im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken benötigt man viel mehr PV-Anlagen, also installierte Leistung an PV-Anlagen, um die gleiche Menge an Strom zu erzeugen. Denn Sonnenenergie steht ja nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Und aus diesem Grund braucht man da eine höhere Anzahl an diesen kleineren PV-Anlagen. Im Schnitt benötigt man bei PV-Anlagen etwa die 7-fache installierte Leistung eines konventionellen Kraftwerks für die Versorgung der gleichen Region.
Okay, Niklas, habe ich das richtig verstanden, dass die Stromerzeugung also häufig dezentral und insbesondere mit vielen einzelnen Anlagen erfolgt?
Richtig. Photovoltaikanlagen gehören zu einer der Schlüsseltechnologien für die Energiewende. Weitere Technologien zur dezentralen Stromerzeugung wären zum Beispiel kleinere Windenergieanlagen oder auch Wasserkraftwerke. All diese Technologien vereint, dass sie für die Erzeugung von Strom, welcher in unmittelbarer Nähe verbraucht wird, sehr gut geeignet sind.
Ja, okay. Und in Abgrenzung zur dezentralen Erzeugung zeichnet sich die zentrale Erzeugung also dadurch aus, dass an einem Ort große Mengen an Strom erzeugt werden und von dort großräumig verteilt wird eben auch. Und ein Beispiel hierfür wären die zuletzt viel diskutierten Kohlekraftwerke. Und doch sind auch viele erneuerbare Technologien, die sich eben auch für die zentrale Energieerzeugung nutzen lassen, nämlich hier die typischerweise großen Windparks auf Land und natürlich auch auf See, also sprich die Offshore-Windparks, sind verhältnismäßig zentrale Erzeugungsanlagen und auch gleichzeitig die großen Solarparks. Auch die kann man zur zentralen Energieerzeugung nutzen. Und der Strom, der über diese Solar- oder Windparks erzeugt wird, muss dann eben von dort großräumig weiterverteilt werden. Gut, und mit dem steigenden Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, die wir ja jetzt schon beobachten können und in Zukunft dann auch einen noch höheren Anteil der erneuerbaren Energien haben werden, entsteht eben auch eine neue Energieerzeugungslandschaft. Und diese technischen Eigenschaften der erneuerbaren Energien ermöglichen auch eine Stromproduktion vor Ort. Also die herkömmliche zentrale Energieerzeugung wird also um dezentrale Lösungen ergänzt. Und genau darüber möchten wir heute mit unserem Gast, Frau Dr. Berit Erlach, sprechen. Frau Dr. Erlach arbeitet an der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in Berlin, kurz AKATEC, im Bereich Energie, Ressourcen und Nachhaltigkeit und leitet dort die Energiesysteme der Zukunft. AKATEC ist die nationale Akademie und Stimme der Technikwissenschaften im In- und Ausland. Die Mitglieder der Akademie sind herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Ingenieur- und den Naturwissenschaften, der Medizin sowie aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. So, und unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten berät AKATEC Politik und Gesellschaft unabhängig, faktenbasiert und gemeinwohlorientiert mit dem Ziel eines nachhaltigen Wachstums durch Innovation. So, und jetzt habe ich ganz viel über AKATEC gesprochen, aber natürlich wollen wir heute mit unserem Gast, Frau Dr. Erlach, sprechen. Und Frau Erlach, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute bei unserem Podcast begrüßen dürfen.
Ja, hallo Frau Wachweger, hallo Herr Lampe. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein und das spannende Thema zentrale und dezentrale Energieversorgung mit Ihnen zu diskutieren.
Ja, hallo Frau Dr. Erlach, auch von mir. Schön, dass Sie mit dabei sind heute. Bevor wir vielleicht in den inhaltlichen Teil einsteigen, hätte ich noch mal eine Frage in Richtung Ihrer Organisation. Können Sie uns vielleicht noch mal sagen, was sich hinter dem Bereich Energiesystem der Zukunft verbirgt?
Mhm. Das Projekt Energiesysteme der Zukunft oder kurz ESIS ist eine Initiative der Deutschen Wissenschaftsakademien. Also es ist von AKATEC zusammen mit der Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Wir haben hier in dem Projekt über 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Expertinnen und Experten aus der Industrie, die sich in verschiedenen Arbeitsgruppen ehrenamtlich engagieren und dort Vorschläge zur Umsetzung der Energiewende erarbeiten. Ziel ist der Politik also verschiedene Wege aufzuzeigen, wie die Transformation des Energiesystems hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung gelingen kann. Die Arbeitsgruppen werden dabei unterstützt durch meine Kolleginnen und Kollegen und mich in der Koordinierungsstelle, die bei AKATEC angesiedelt ist. Wir veröffentlichen unsere Ergebnisse in verschiedenen Formaten. Das kann man sich dann auch alles auf unserer Webseite runterladen. Und darüber hinaus führen wir eben verschiedene Dialogveranstaltungen durch, um auch mit Akteuren aus der Politik, aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft dann in die Diskussion zu kommen. Und wir hatten eben eine Arbeitsgruppe zum Thema zentrale und dezentrale Elemente im Energiesystem.
Vielen Dank für den ausführlichen Input. Jetzt sind ja aus Ihrer Richtung schon die ein oder anderen Schlüsselwörter seitens Energieerzeugung, Energiesystem, Energieversorgung gefallen. Bei dem Thema Energieerzeugung denken die meisten Menschen ja primär an große Kraftwerke, also an zentral ausgerichtete Lösungen. Wie zentral oder dezentral ist die Erzeugungslandschaft heute denn eigentlich wirklich? Und um da vielleicht noch eine Frage anzuschließen, woran liegt das dann und gibt es hier auch regionale Unterschiede?
Ja, wir haben natürlich durch die Energiewende, also durch die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien, die Situation, dass wir ja Windenergie und Solarenergie auch sehr gut mit kleinen Anlagen ernten können. Ja, und dadurch wird die Energieversorgung dezentraler. Also jetzt beispielsweise ein Kohlekraftwerk, das lohnt sich nur, sowas zu bauen, wenn man da wirklich mehrere hundert Megawatt Leistung dann hat. Das kann man jetzt in so kleinen Anlagen nicht realisieren, aber zum Beispiel bei der Photovoltaik geht das ja sehr gut. Da kann man einfach auch seine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Hausdach haben. Das führt dazu, dass automatisch die Energiegewinnung einfach so stärker quasi in der Fläche verteilt wird und überall stattfinden kann. Wir haben aber dennoch starke regionale Unterschiede, einfach dadurch, dass ja vor allem der Wind ist halt vor allem stark im Norden Deutschlands, in den Küstenregionen. Daher wurde ja auch der Windenergieausbau dort zunächst vorangetrieben. Wir müssen natürlich auch immer gucken bei der zentralen, dezentralen Energieversorgung, wo fällt jetzt überhaupt der Verbrauch an? Also das Idealbild einer dezentralen Energieversorgung ist ja, dass wir den Energieverbrauch immer dort decken, wo der anfällt, also dass wir die Energiegewinnung und den Verbrauch am gleichen Ort haben. Und da müssen wir eben sehen, dass wir aber die großen Verbrauchszentren in Deutschland, dass die eben eher in Süddeutschland und Westdeutschland liegen. Ja, das sind die Regionen, in denen wir eben eine hohe Bevölkerungsdichte haben und auch viel Industrie haben. Und das heißt, es stimmt jetzt mit diesen großen Potenzialen, die wir eben bei der Windenergie vor allem hauptsächlich in Norddeutschland haben, dann erstmal nicht so gut überein. Und darüber hinaus ist es auch in bevölkerungsreicheren Regionen dann immer schwieriger, die Flächen zu bekommen, um Windenergie und Solarenergie auszubauen. Geht natürlich gut mit Solaranlagen auf Dächern, aber wenn wir eben in die Freifläche gehen wollen oder jetzt gerade auch bei der Windenergie, haben wir dann natürlich das Problem, dass wir ja bestimmte Abstände von der Wohnbebauung zum Beispiel einhalten müssen. Und daher werden eben Windparks und zunehmend auch größere Solarparks eher in dünn besiedelten Regionen, beispielsweise dann im Osten Deutschlands, gebaut.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Aber Sie haben es ja eben auch selber schon angesprochen. Wenn man jetzt im Kleinen auch mal guckt, also nicht die ganz großen Windparks und Solarfelder, sondern auch im kleinen Dezentralen, installieren ja immer mehr Verbraucher, Verbraucherinnen sich eine eigene PV-Anlage auf dem Haus. Und das machen sie ja entweder damit, um einen Anteil ihres Stromverbrauchs selbst zu erzeugen oder eben auch in vielen Fällen, um den Strom selbst dann ins Stromnetz einzuspeisen, ihn damit dann letztendlich auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen und so auch selber ein kleines Stück an der Energiewende mit zu verdienen. Einen großen Vorteil sehen einige SelbsterzeugerInnen in einer Reduktion ihrer Stromkosten sowie der Unabhängigkeit von zuständigen Energieversorger und dem von ihm betriebenen Stromnetz. Trifft das aus Ihrer Sicht denn eigentlich zu und ist das überhaupt möglich, so eine Unabhängigkeit vom Netzbetreiber zu haben, beziehungsweise sogar eventuell die sogenannte Autarkie zu erreichen?
Also man kann natürlich einen Teil seines Stromverbrauchs decken. Aber wir hatten uns in der Arbeitsgruppe dann mal Daten angeschaut von einem Haus mit Photovoltaikanlage und Batteriespeicher, so für ein Jahr, und hatten da eben dann gesehen, in dem betrachteten Jahr hat zwar die Solaranlage doppelt so viel Strom erzeugt, wie der Haushalt eigentlich selber verbraucht hat. Aber trotzdem musste mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs aus dem Netz zugekauft werden. Das kommt einfach daher, dass die Stromerzeugung mit Photovoltaik saisonal sehr stark schwankt. Das heißt, wir haben einfach viel Erzeugung im Sommer. Aber wir haben dann im Winter, wenn wir eine kurze Tageslänge haben und auch oft trübes Wetter, sehr wenig Stromerzeugung aus Photovoltaik. Ja, und da hat man dann einfach so ein Mismatch natürlich, gerade wenn jetzt wie in diesem Fall dann auch das Haus mit Wärmepumpe beheizt wird, fällt natürlich dann eher im Winter, wenn man heizen muss, auch nochmal ein höherer Stromverbrauch an. Dadurch ist es eigentlich nicht möglich, jetzt alleine mit einer Solaranlage dann seinen Energieverbrauch komplett selber zu decken. Und das heißt natürlich auch, man ist dann eben nicht unabhängig vom Netz, weil man eben im Sommer dann Strom einspeist ins Netz und im Winter muss man aber Strom aus dem Netz dazu kaufen. Ja, das, also man bräuchte halt, wenn man jetzt sich wirklich unabhängig vom Netz machen will, bräuchte man schon verschiedene Anlagen, also beispielsweise Windenergieanlagen und Photovoltaikanlagen. Die ergänzen sich halt sehr gut, weil im Winter dann, wenn wenig Strom aus Photovoltaik kommt, dann meistens mehr Wind ist. Und wenn man dann jetzt zusätzlich meinetwegen noch eine Biogasanlage hat oder so und dann zusätzlich natürlich Speicher, dann könnte man das schon machen, aber das würde jetzt für so ein einzelnes Haus nicht funktionieren, sondern eher so in der Größe zum Beispiel für einen ganzen Stadtteil oder so. Dann hatten Sie jetzt noch den Begriff Autarkie erwähnt. Der wird manchmal etwas missverständlich verwendet, weil jetzt eine wirkliche Autarkie würde halt bedeuten, dass man eben wirklich unabhängig ist vom Netz, also physisch unabhängig. Das heißt, man könnte ganz ohne Netzanschluss auskommen. Das ist ja aber, wie ich gerade erklärt habe, dann meistens nicht der Fall. Oft wird von so einer sogenannten bilanziellen Autarkie gesprochen. Da wird jetzt einfach geguckt, kann ich über ein ganzes Jahr gesehen insgesamt so viel Strom erzeugen, wie ich innerhalb dieses Jahres verbrauche. Aber da ist dann eben das nicht berücksichtigt, dass der Stromverbrauch und die Stromerzeugung zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Also diese sogenannte bilanzielle Autarkie, das ist eigentlich keine wirkliche Autarkie.
Ja, dann übernehme ich an der Stelle ganz gerne nochmal. Frau Dr. Erlach, danke für den Input und nochmal die konkrete Abgrenzung, was eigentlich der Begriff Autarkie oder auch der Begriff bilanzielle Autarkie mit sich bringen. Wenn wir vielleicht mal einen kleinen Rückblick machen auf unsere erste Folge, dort haben wir ja bereits die Thematik der Stromnetze angesprochen. Welche Auswirkungen kann eine dezentrale Erzeugungslandschaft denn auf die Stromnetze jetzt aktuell haben oder auch in Zukunft haben?
Also wir hatten ja in unserem traditionellen Energieversorgungssystem die Situation, dass wir eben große Kraftwerke hatten, die dann auch eher in die Übertragungsnetze, also die höheren Netzebenen, eingespeist haben. Und der Strom wurde dann quasi weitergegeben auf die unteren Spannungsebenen, die Verteilnetze, und dann über die Verteilnetze einfach zu den einzelnen Verbrauchern transportiert. Und durch diese dezentrale Einspeisung ändert sich das. Wir bekommen eben gerade aus diesen kleinen Anlagen die Einspeisung ja direkt in die Verteilnetze. Also beispielsweise, wenn ich jetzt aus meiner Photovoltaikanlage auf dem eigenen Haus einspeise, dann geht es in die unterste Netzebene, ins Niederspannungsnetz. Und wir bekommen in einigen Regionen inzwischen die Situation, dass dann eben, wenn viel Strom erzeugt wird, wenn viel Sonne scheint, quasi der Strom hochfließt von den unteren Netzebenen, dann in die Übertragungsnetze reingedrückt wird. Dafür sind jetzt unsere Netze erstmal nicht ausgelegt worden. Das ist ja eine neue Situation. Ja, aber man kann sie schon auch daran anpassen. Aber das muss man eben dann berücksichtigen, auch bei der Weiterentwicklung der Netze, insbesondere der Verteilnetze.
Frau Dr. Erlach, wieso werden denn in einem dezentralen Energiesystem dennoch neue Stromleitungen vor allem im Übertragungsnetz benötigt? Wir vom Bürgerdialog Stromnetz werden häufig mit der Frage konfrontiert, warum denn überhaupt noch der Übertragungsnetzausbau in Deutschland benötigt wird, gerade wenn doch jetzt diese vielen dezentralen Möglichkeiten und auch Erzeugungsmöglichkeiten uns mit Energie versorgen können.
Ja, also das liegt ja daran, dass wir wirklich unsere gesamte Energieversorgung umstellen müssen auf erneuerbare Energien. Und das bedeutet, dass wir zukünftig auch in der Wärmeversorgung, auch im Verkehrssektor zunehmend Strom aus erneuerbaren Energien einsetzen müssen, weil wir einfach Windenergie und Photovoltaik, da haben wir die größten Potenziale. Das sind auch inzwischen sehr kostengünstige Formen der Stromerzeugung. Das bedeutet, wir werden eben zunehmend ja Elektrofahrzeuge bekommen, wir werden mit Wärmepumpen heizen Und das führt einfach zu einem zusätzlichen Stromverbrauch. Selbst wenn man jetzt viele Effizienzmaßnahmen durchführt, Häuser besser dämmt und so weiter, rechnen Expertinnen und Experten damit, dass der Strombedarf so bis 2045, bis dahin möchten wir ja eine klimaneutrale Energieversorgung haben, dass bis dahin der Stromverbrauch sich ungefähr verdoppeln könnte. Ja, das bedeutet, dass wir natürlich insgesamt einfach eine größere Menge an Strom haben, mit der wir umgehen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir sehr massiv die erneuerbaren Energien ausbauen müssen. Also wir gehen so davon aus, dass wir dann 2045 etwa 4 bis 6 Mal so viel Kapazität an Windenergie- und Photovoltaikanlagen brauchen werden, wie wir heute haben. Und das bedeutet auch in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland, dass wir da wirklich auch alle Potenziale nutzen müssen, die wir haben. Und dazu gehören eben auch die guten Windstandorte im Norden Deutschlands und eben auch die Windenergie auf See. Ja, und dann haben wir dann natürlich einfach den Fall, dass wir diesen Strom von dort dann in die Verbrauchszentren transportieren müssen, die eben eher in Süddeutschland und Westdeutschland liegen. Dafür brauchen wir die Übertragungsnetze.
Und jetzt, das hören wir ja auch immer von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die das grundsätzlich auch nachvollziehen können, aber sich dann oft auch fragen, was denn eigentlich mit den Speichern ist. Wieso können wir nicht den Strom, also beispielsweise den Windstrom, auch einfach speichern und so den Netzausbau auch ein Stück weit reduzieren?
Generell muss man da jetzt erstmal sagen, dass Speicher natürlich eine andere Funktion haben als Netze. Also Netze transportieren den Strom von einem Ort zum anderen und Speicher verschieben ihn ja zeitlich, ne? Also das eine ist halt eine räumliche Verschiebung, das andere eine zeitliche Verschiebung. Die können sich in bestimmten Einzelfällen auch mal quasi gegenseitig ersetzen. Aber es bringt ja jetzt erstmal nichts, wenn man irgendwie in Norddeutschland den ganzen Strom dann speichert, dann müsste man ihn ja trotzdem irgendwie in die Verbrauchszentren bekommen. Na, es gibt dann höchstens die Möglichkeit, jetzt den Strom dann zu nutzen, um Wasserstoff zu erzeugen, ja, über Elektrolyse. Aber das jetzt zu machen, um den Netzausbau zu vermeiden, das wäre unglaublich teuer und das wäre auch sehr ineffizient, weil wir dann einfach in diesen Umwandlungsketten viel höhere Verluste haben, als wir bei dem Transport über die Netze haben.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Sie haben ja vorhin eingangs auch schon erwähnt, dass Sie gemeinsam mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme zu den zentralen und dezentralen im Energiesystem veröffentlicht haben. Mhm. Und da steht eben auch drin, dass nur mit einem Mix aus zentralen und dezentralen Technologien und Koordinierungsmechanismen die Energieerzeugung klimafreundlich, sicher und wettbewerbsfähig funktionieren kann. Und wie sieht denn aus Ihrer Sicht dieser Mix aus?
Ja, also eine ganz wichtige Sache dabei ist eben, wie schon gesagt, dass wir so enorm viel Windenergie und Photovoltaik brauchen werden, dass wir einfach auch wirklich alle Register ziehen müssen und wir müssen Photovoltaik möglichst auf alle Hausdächer draufkriegen. Wir brauchen aber zusätzlich auch diese Freiflächen, Solarparks. Wir brauchen Windenergie in allen Regionen Deutschlands, aber eben auch auf See. Ja, das heißt, wir werden einfach große Windparks haben, große Photovoltaikparks, aber eben auch die kleinen Anlagen auf den Dächern. Also wir müssen da einfach wirklich alle Arten von Windenergie und Solarenergie ausbauen. Ja, von daher denke ich mal, wird es da einfach eine Mischung geben. Und wie schon gesagt, wir sind da eben auch darauf angewiesen, den Strom dann aus den großen Windparks im Norden dann in die Verbrauchszentren zu transportieren.
Frau Dr. Erlach, an der Stelle schon mal vielen Dank für den ausführlichen Input. Zum Schluss möchten Julia und ich Sie gerne noch um Ihre, ja, nochmal um die persönliche Einschätzung bitten. Vielleicht können Sie nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen, welche Rolle werden denn jetzt die dezentralen Lösungen in 10 oder auch 20 Jahren spielen? Also eine sehr zukünftige Ausrichtung an der Stelle. Und wie wird sich unsere Energieerzeugung noch grundlegend verändern?
Ja, Sie hatten ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass sich die meisten Leute beim Thema Energieversorgung dann immer ein großes Kraftwerk vorstellen. Das, glaube ich, wird in 10, 20 Jahren nicht mehr so sein, ne? Da werden halt die meisten Leute, wenn sie Energieversorgung hören, dann vielleicht eher an die eigene Solaranlage denken, die sie auf ihrem Dach haben. Ja, das wird ja natürlich dann bei vielen Leuten der Fall sein. Es wird auch so sein, dass Solaranlagen und Windenergieanlagen ja viel stärker das Landschaftsbild prägen und dass wir uns daran gewöhnt haben und dadurch irgendwie auch die Energieversorgung vielleicht so näher an uns ranrückt, stärker so ein Teil irgendwie unseres alltäglichen Lebens sein wird. Wie schon gesagt, ich glaube, dezentrale Lösungen werden dabei auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Ich glaube eben aber, dass die miteinander vernetzt sein werden. Also, dass dieser Fokus auf Autarkie, wie Sie angesprochen hatten, den wir jetzt teilweise sehen, das wird abnehmen. Ja, weil ich glaube, dieser Wunsch nach Unabhängigkeit von den großen Energieversorgern, das ist ja teils auch historisch bedingt. Am Anfang der Energiewende standen halt irgendwie auf der einen Seite kleine Windenergie- und Solaranlagen und auf der anderen Seite halt große Kohle- und Atomkraftwerke. Und dadurch hat man immer erneuerbare Energien gleichgesetzt mit dezentral und halt fossile und nukleare Formen der Stromerzeugung mit zentraler Energieerzeugung. Aber das gibt ja das heutige Bild nicht mehr wieder, weil wir einfach auch große Windparks haben, große Solarparks auch zunehmend. Die erzeugen ja genauso viel Strom wie ein Kohlekraftwerk, ja. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass wir gar nicht mehr so sehr diesen Gegensatz zentral-dezentral später sehen werden, sondern dass diese Anlagen irgendwie auch alle friedlich koexistieren können und alle eben zu unserer klimaneutralen Stromversorgung beitragen.
Ja, danke. Haben Sie denn selber auch vielleicht eine Solaranlage auf Ihrem Dach oder fahren Sie vielleicht ein E-Mobil, wo Sie doch so mit dem Thema jeden Tag sich auseinandersetzen?
Ja, ich habe leider kein eigenes Haus. Also wir wohnen in einer Mietwohnung, daher keine Solaranlage auf dem Dach und auch überhaupt kein Auto. Also ich habe nur ein Fahrrad.
Ja gut, das ist ja auch im Sinne des Klimas, insofern, das ist doch auch schön. Aber nee, insofern vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute so gut mit uns diesem Thema nochmal gewidmet haben, uns da diesen spannenden Einblick eben auch nochmal aus der Wissenschaft vermittelt haben. Insofern, ja, war das die zweite Folge von Stromnetzdialog mit Frau Dr. Erlach. Und ja, besten Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Ja, dank Ihnen. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, auch aus meiner Richtung nochmal ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. Erlach. Und wie sie ja auch gerade zum Schluss nochmal geäußert hat, die dezentrale Energieerzeugung kann viele Vorteile haben. Aber wir sind zusätzlich eben auch auf die zentralen Erzeugungsanlagen, wie beispielsweise große Windparks und den Stromnetzausbau zur überregionalen Vernetzung und Versorgungssicherheit angewiesen.
Ja, und wie wir eben auch gelernt haben, spielen Flexibilitäten im Stromnetz eine wichtige Rolle. Dazu zählen eben unter anderem auch die E-Fahrzeuge mit ihren Batterien. Und was Flexibilitäten genau sind und warum die Kombination einzelner Lösungen so wichtig ist, wird unsere nächste Folge von Stromnetzdialog beleuchten. Wir erwarten wieder ein spannendes Gespräch mit unserem Fachexperten. Und wenn ihr wissen möchtet, wer unser Gast in der nächsten Folge sein wird und wann die nächste Folge erscheint, dann folgt uns doch einfach über @stromnetzdialog auf Instagram und Twitter und lasst uns auch dort gerne weiter über unsere heutige Podcast-Folge zusammen diskutieren.
Sehr schön, ich freue mich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich fand es auch wieder sehr interessant und spannend und ja, danke dir, Niklas, dass du mich heute unterstützt hast und in diesem Sinne auch von mir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr habt gerade eine Folge des Podcasts Stromnetzdialog angehört. Um unsere Angebote und folgende Podcast-Folgen zu verbessern, freuen wir uns über euer Feedback. Eine kurze Umfrage zu unserem Podcast findet ihr unter www.bürgerdialog-stromnetz.de/feedback zum Podcast Stromnetzdialog. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes unten enthalten. Wir sind sehr gespannt auf eure Rückmeldung und ich freue mich auf Hinweise und Feedbacks von euch. Vielen Dank!